Mein Name ist Volker Kalder. Wie ihr hört, komme ich nicht aus dieser Gegend. Ich wohne seit einem halben Jahr in Rheinfelden. Geboren bin ich in Thüringen und gelebt habe ich 30 Jahre im Vogtland. Und im Juli letzten Jahres bin ich das erste Mal hier unten gewesen. Ich wusste nicht, wo Freiburg liegt, ich wusste nicht, wo Kandern liegt, ich wusste nicht, wo Lörrach liegt. Aber Gott hat mir gezeigt, geh einfach mal da runter, mach mal eine Woche in Kandern, ein bisschen Urlaub, deine Frau lässt du mal nach Arbeit suchen. Und so waren wir hier in dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde ist mir damals schon sehr positiv aufgefallen. Das war nur ein Gottesdienst, den wir hier unten besucht haben. Ja, positiv aufgefallen, ihr seid tolle Menschen hier unten. Und vor allen Dingen, ich bin an der Tür begrüßt worden von einem Vogtländer. Heute wieder. Ja, ich bin verheiratet, habe zum zweiten Mal verheiratet, habe in der zweiten Ehe zwei Kinder. Der Tick war mit 3 Jahren und der Markus mit 7 Jahren. Bin von Beruf Elektriker, habe nach der Wende das große Geld gemacht oder machen wollen. Teilweise ist es auch gelungen. Aber ohne Gott bricht alles zusammen an einem bestimmten Tag. So war das bei mir. Von dem vielen Geld und dem Traum des vielen Geldes wurde nichts. Und Gott hat mich einiges gelehrt in den letzten Jahren. Ich habe vorhin das Lied, oder jetzt das vorletzte Lied, nochmal richtig kräftig mitgesungen, weil das mein Leben widerspiegelt. Gott hat mich berufen. Er hat mich berufen, nicht euch irgendeine Versicherung zu verkaufen heute, sondern ich soll sein Volk lehren, was in der Bibel über Finanzen steht. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht. Da geht es um das Loslassen. Im 2. Könige 4 lesen wir die Geschichte von Elisa und dem Ölkrug der Witwe. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Was sagt mir diese Geschichte? Ein gottesfürchtiger Mann, ein Vater einer Familie. Zur Zeit des Elisa gab es solche Menschen, so wie auch heute. Sie haben die Finanzwege der Welt genommen und sind diese Wege gegangen. Sie folgten scheinbar überall auf den Wegen Gottes, nur nicht auf den Wegen der Finanzen. Aber was tun, wenn man sich Wünsche erfüllen will oder wenn unsere eigene Kraft nicht ausreichend ist, die Familie zu versorgen oder deren ständig wachsenden Wünsche zu erfüllen? Wir nehmen heute genauso leicht einen Kredit auf, um unsere Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen, wie die Menschen damals. Was sind schon die paar Euro für den Kauf des neuen Fernsehers, die Bezahlung meines Autos erst in einem Jahr zu beginnen oder die fällig werdende Rate für die geplante Urlaubsreise? Schließlich bin ich ja gesund und habe Arbeit. Verdiene genügend Geld im Monat. Es ist für mich eine Kleinigkeit, diesen Verpflichtungen des Zurückzahlens nachzukommen. Vielleicht habe ich aber auch eine ganz spezielle, ganz hervorragende Geschäftsidee. Wenn ich nur das Geld von der Bank holen würde und könnte und es dann klappt, ist es ein Klacks, diesen Kredit zurückzuzahlen. Liebe Gemeinde, ich spreche aus Erfahrung. Viele Unternehmer machen den Fehler, sich und ihre Familien erstmal zu verschulden, um dann zu produzieren und stellen dann ernüchternd fest, dass sie keine Kunden mit ihrer Idee begeistern und gewinnen konnten. Das Ende vom Lied? Schulden. Gläubiger stehen vor den Türen und holen sich, was zu haben ist. Vielleicht war eben auch das der Grund für die miserable Lage der Witwe in der Geschichte des Elisa. Sie hatte nichts mehr. Ihre Versorgung war gestorben, war nicht mehr da. Die Söhne, in welchem Alter sie waren, wissen wir nicht, sollten ihr für die Schulden, die ihr Mann gemacht hatte, als Sklaven entrissen werden. Also fielen auch diese als Versorger für ihre Mutter aus. In der damaligen Gesellschaftsordnung bedeutete dies, zur Bettlerin abgestempelt zu sein, von Almosen leben müssen oder sogar den Tod. Wir haben es heute leichter. Heute haben wir Versicherungsgesellschaften, die uns in diesem Fall ihr helfend zur Seite stehen. Und für ein kleines Aufgeld, manchmal sind das Tausende von Euro für einen Kredit von 15.000 Euro, das Ausfallrisiko im Todesfall des Schuldners von den Schultern der Hinterbliebenen nehmen. An und für sich ist das keine schlechte Einrichtung. Doch besser wäre es doch, ganz ohne Verschuldung auszukommen. Beziehungsweise erst dann notwendige Kredite aufnehmen zu müssen, wenn mein Geschäft bereits positive Zahlen nachweist. Und ich somit das Risiko minimieren kann. Damals wurden Kinder versklavt, um die Verschuldung der Eltern abzuarbeiten. Schauen wir uns den Vergleich zu heute an. Heute machen wir Eltern unsere Urenkel zu Sklaven, die unsere monatlichen Verpflichtungen von 1,59 Billionen Euro Staatsverschuldung bezahlen sollen. Oder schaffen wir das etwa allein? Ich sage dazu ein klares Nein. Denn die Verschuldung fordert allein in Deutschland für dieses Jahr, für das Jahr 2008, eine Zinszahlung von 42 Milliarden Euro. 42 Milliarden Euro, die Deutschland nicht hat. Die sich dieses reiche Land wiederum borgen muss. Die Verschuldung, wenn auch die Politiker überall sagen, wir schränken uns ein und wir werden uns nicht neu verschulden. Die Zins- und Zinseszinsspirale ist schon lange im Laufen und keiner wird sie aufhalten können. Wie geht nun die Geschichte der Witwe weiter? Im 2. Könige 4, Vers 2 und 3. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als einen Krug Öl. Er sprach, geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Das war der Rest vom Schützenfest. Ein Ölkrug. Voll, zur Hälfte gefüllt. Elisa beauftragte sie, sich zu outen. Sie sollte zu allen ihren Nachbarinnen gehen, zu den Leuten in ihrer Umgebung, die sich vielleicht folgende Gedanken gemacht hatten. Sag mir mal, wie machen die das bloß, so viel Geld zu verdienen und solch einen luxuriösen Wandel zu führen? Schaut nur, wie viele Schafe und Ziegen sie ihr eigen nennen. Sogar ein Ochsen, in Klammern Ferrari, haben sie in ihrem Stall, in Klammern Garage stehen. Ja, manchen Leuten gibt's daher im Schlaf. Und nun musste diese Frau zu ihren Nachbarinnen gehen und sie um Krüge bitten, die Elisa ihr mit Öl füllen wollte. Woher auch dieser immerher das Öl nehmen wollte. Versetzt euch in die Lage dieser Frau. Nun kommt ein Prophet und sagt, geh hin, sage deinen Nachbarinnen, wie es um dich steht. Und dass sie dich und deine Kinder retten könnten, wenn sie dir leere Gefäße borgen. Dass du wieder in den Überfluss kommst und die auf übernatürliche Art und Weise die Schulden beglichen werden können. Sie ist aufgefordert, vor aller Welt Farbe zu bekennen. Wie würdet ihr euch fühlen? War es Mut, Verzweiflung oder Glaube? Oder war es von allen ein bisschen? Oder sollte es sogar Vertrauen zu dem ihr bekannten allmächtigen Gott gewesen sein? Im 2. Könige 4, Vers 4 geht es weiter. Und geh ins Haus und schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieß alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Die Frau ist aufgefordert, alles, was sie hatte, loszulassen. Erst der Auftrag, sich die Gefäße von allen ihren Nachbarinnen zu borgen. Und dann soll sie ihren letzten kleinen Ölvorrat in die Gefäße schütten, die ihr nicht gehörten. Das heißt, ihr letzter Besitz sollte aufgeteilt werden in Behälter, deren Eigentümer diese auch jederzeit zurückfordern konnten. Sie musste ihr letztes Hab und Gut aus den Händen geben, sogar in Zeiten, die den sicheren Tod für die Witwe darstellen konnten, zumindest ein Leben voller Entbehrung erwarten ließ. Wenn also wirklich kein Ausweg mehr zu sehen ist, dann trauen wir Gott zu, seine Kinder auf übernatürlichem Weg zu versorgen. Warum nicht schon früher? Die Geschichte mit unserer Witwe ging gut aus. Sie vertraute dem Wort Elias und füllte mit ihrem letzten Gut alle fremden Gefäße bis zum Überlaufen, bevor der Strom versiegte. Es war genug, um mit dem erzielten Verkaufserlös die Schulden der Familie zu begleichen und für den weiteren Lebensunterhalt der Witwe und ihrer Kinder zu sorgen. Ist Gott gut? Gott ist gut. Aber lieber Volker, was hat das heute mit unserer Gemeinde Christi zu tun? Wer gibt, gewinnt. Ein Bestseller von Randy Alcorn erinnert uns daran, wie wichtig der richtige Umgang mit Finanzen sein kann. Er zeigt uns darin, dass es der Täufer Johannes war, der den Weg des Herrn vorbereiten sollte. Im Lukas 3, Vers 4 lesen wir: Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Pfade gerade. Er ruft zur Umkehr und fordert seine Zuhörer auf, der Buße auch Taten folgen zu lassen. In den Versen 8 und 9 können wir lesen: Bringt nun der Buße würdige Früchte. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes spricht zu den Juden, nicht zu den Ungläubigen. Sie scheinen ein Problem des ersten Jahrhunderts gewesen zu sein, sonst müsste Johannes sie nicht an die Wege Gottes erinnern. Doch was steckt dort dahinter? Mammon, die geistliche Macht hinter dem Geld, hatte zu dieser Zeit, ebenfalls wie heute, von den Menschen Besitz ergriffen. Macht und Gewinnoptimierung waren auch damals keine Fremdworte. Johannes forderte die Menschen auf, sich zu ändern. Doch wie sollen wir im Einzelnen vorgehen? Die Menschen, die um den Johannes rumstanden, wollten es wissen. Ja, was sollen wir tun? Und er meint, loslassen. Und Lukas 3, Verse 10 bis 14, und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn nun tun? Die Antworten könnte ein Prophet, der zur heutigen Zeit lebt, ebenso geben. Parallelen eröffnen sich und wir müssen uns fragen, wann der Geist des Mammons vom heutigen Volk Gottes Besitz ergriffen hat. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, teile mit dem, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch zusteht, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Das bedeutet einschneidende Veränderungen im Leben der Menschen durch Verhaltensänderung. Abgeben von liebgewordenem Besitz, Gütern und Geld. Loslassen von dem, was ich mir hart erarbeitet habe. Mich dafür entscheiden, den Armen mehr als nur Almosen zu geben, sondern genug, dass auch sie leben können. Muss ich jetzt etwa all das, was ich bereits in der Schule gelernt habe, über die mir vertrauten Wege der Welt, zu Geld zu kommen, ad acta legen? Schaffe viel, arbeite dich an die Spitze deines Unternehmens und mach Karriere, egal was es kostet, dich und andere. Ist nun nicht mehr das Motto, sondern begnüge dich mit dem, was dir zusteht. Handelt fair und messt nicht mit verschiedenen Maßen. Übervorteilt niemanden um des eigenen Gewinns willen. Tut Gutes denen, die es nötig haben. Lasst los von den boshaften Wegen, in die ihr euch durch den Geist, der hinter dem Geld steckt, verfangen habt. Heute schauen viele Christen mit verklärtem Blick in die Zeit der ersten Gemeinde. Gott legte damals das erste Mal seinen Geist auf die einzelnen Menschen und hatte somit ein wichtiges Kommunikationsmittel eingesetzt. Durch diesen kurzen Weg wurde den Glaubenden zeitnah ermöglicht, seine Wege zu erkennen und sie im Glauben zu gehen. Sie verstanden, auch durch die Wunder der Versorgung, die sie von Jesus gehört und gesehen hatten, dass das Wort Gottes für sie alle zur Wahrheit, zur guten Erfahrung werden konnte. So gaben einige und viele Namen. Sie hielten die Mahlzeiten gemeinsam und lebten im Gebet miteinander in ihren Häusern und Tempeln. Und Gott tat täglich zu seiner Gemeinde hinzu. Mal waren es 3.000, ein anderes Mal 5.000. Die ersten Christen waren diesem Ansturm gewachsen, indem sie ihre Prioritäten richtig gesetzt hatten. Sind wir bereit, loszulassen? Ist unser Geist bereit, genauso zu geben? Womöglich alles, was Gott von uns fordert? Sind wir bereit, unseren Lebensstandard auf ein vernünftiges Maß zu bringen, um notleidenden Menschen mehr und besser zu dienen? Ist es bereits so, dass wir mehr in unsere Gemeinde geben, als diese selbst verbraucht? Ich las neulich einen Bericht über die Kirche in Amerika. 1983 erhielten sie ein Einkommen von etwa 25,5 Milliarden US-Dollar. Zur damaligen Zeit war das noch Freude, da war der Dollar noch was wert. Das klingt hervorragend. Doch beim genaueren Hinsehen waren es gerade mal 1,6% des Einkommens dieser Spender. Von den 25,5 Milliarden Dollar Einkommen wurden 17,2 Milliarden verwendet, um die Ausgaben der Gemeinden zu finanzieren. 67% der Spenden wurden also genutzt, um den Spendern selbst zu dienen. 1,6% vom Einkommen der Spender. Ich kenne die heutigen deutschen Zahlen nicht. Doch traue ich unter Einbeziehung aller Menschen, die sich Christen nennen, dem Volk Gottes hierzulande nicht viel mehr zu. Die Arbeit jeder einzelnen Gemeinde im Verbund oder im Verband der Gemeinde Christi ist sehr, sehr wichtig. Wir sind aufgefordert, das Evangelium weltweit zu verkünden, sodass jeder Mensch auf diesem Planeten es gehört haben kann, wenn er es will. Eher brauchen wir nicht mit der Rückkehr unseres Herrn zu rechnen. Und dafür stehen gerade mal 30% aller Einnahmen zur Verfügung. Auch heute gibt es reiche und arme Gemeinden, wie schon zur Zeit des Paulus. Doch unser Herr schaut nicht drauf, was wir geben. Er schaut, mit welchen Herzen wir es geben. Er schaut nicht auf unser Vermögen, sondern hinein, tief hinein in unsere Herzen. Dort, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Können wir im Matthäusbrief 6, Vers 21 lesen. Wo ist euer Herz? Dient es schon uneingeschränkt Gott, wie wir es vorhin gesungen haben? Oder speist es ihm noch immer mit Almosen ab? Ist das Geld, euer Besitz, euer Vermögen, Herr über eure Gedanken? Sodass nur am Sonntag für 2-3 Stunden Zeit bleibt, Gott zu dienen und dann dem Mammon wieder die ganze Woche hinterher zu jagen, um deine Familie besser zu versorgen? In Gottes Wort steht es ja. Er spricht ja schließlich davon, uns zu segnen mit einem gedrückten und geschüttelten Maß. Doch, wo erkennst du das in deinem Leben? Wo beginnt der versprochene Überfluss? Wo beginnt und wo endet die Zufriedenheit? Wie will Gott mich versorgen? Und welche Aufgabe habe ich dabei zu übernehmen? Ich rufe euch nun, wie Johannes der Täufer, auf, Gottes Wege zu suchen, sich auf unseren Versorger zu verlassen, das loszulassen, was wir meinen, festhalten zu müssen, um freie Hände zu bekommen, das in Empfang zu nehmen, durch das wir gute Werke zum Bau seines Reiches tun können. Eine der großen Segnungen des Himmels ist, dass wir ihn jetzt schon genießen können, wie es im Epheserbrief beschrieben wird. Der ist kein Tor, der weggibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Jim Elliot, Missionar in Ecuador, wurde am 8.1.1956 ermordet. Aber dieses Wort, der ist kein Tor, der weggibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann, das geht ins Herz. Eines kann ich euch heute zusichern. Gott, unser Gott, ist der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, dem alles gehört, was auf Erden lebt und sich auf ihr befindet. Dein Wohl und dein Wehe liegt ihm am Herzen. Doch er will gerade dich in seinem Dienst sehen und eines Tages zu dir sagen können, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Aber wie geht das? Sollen wir von dem wenigen, was wir haben, noch mehr geben? Wir haben ein himmlisches Konto. Aber um dieses zu füllen, müssen wir loslassen von weltlichen Wegen. Wir müssen uns hinwenden und die Wege Gottes suchen. Die Wege Gottes erstmal in Gedanken zu nehmen, dann im Herzen aufbereiten und in die Tat umzusetzen. Martin Luther sprach davon, dass es 3 Bekehrungen gibt. Die erste Bekehrung ist die Bekehrung des Verstandes. Die zweite Bekehrung ist die Bekehrung des Herzens. Und die dritte Bekehrung ist die Bekehrung des Geldbeutels. Wir sind aufgefordert, die biblischen Wege zu finden. Wir sollen der Unterschied sein als Christen, den wir machen durch Jesus Christus, als die Menschen, die in der Welt leben. Wenn wir genau hinschauen, finden wir im Finanzbereich kaum noch einen Unterschied. Wir sollen diese biblischen Finanzprinzipien erfahren. Wir sollen hingehen, unsere Hausaufgaben machen und diese Prinzipien aus der Bibel erlernen. Warum? Damit wir dorthin kommen, wo Gott uns haben möchte. Gott liebt uns, jeden Einzelnen von uns. Und er hat Verheißungen, in die er uns hineinbringen möchte. Wir sollen im Überfluss leben. Wir sollen diejenigen sein, die anderen Völkern leihen können. Aber das geht nur, wenn wir seine Wege gehen. Die Finanzprinzipien der Bibel erkennen, sie umsetzen und in das Leben biblischer Verheißungen hineinkommen. Und aus diesem Grund lade ich euch alle ein zu dem Seminar Biblische Finanzprinzipien am 19. April hier in diesen Räumen von 9 bis 16 Uhr. Und ich sage euch was, ich freue mich auf euch. Freut ihr euch auf Gott, was er euch zeigt, wie weit er euch bringt, und freut euch auf das, was er tut. Amen.